Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins-Rugby. Und normalerweise wäre das die Stelle, wo ich schöne Grüße nach Clermont senden würde. Heute sende ich schöne Grüße aus Clermont. Hallo Oskar.
Hallihallo, ja. Zum ersten Mal in Frankreich, zur zweit. Wir hoffen, dass technisch alles klappt. Und auch mit einer Sonderfolge, denn Marc ist ja eigentlich der erste, wie soll man es nennen, Rugby-Groundhopper, hat seinen Urlaub verbracht auf den unterschiedlichsten Rugby-Plätzen hier in Frankreich. Und darüber wollen wir heute reden, denn Marc ist bei uns. Das ist natürlich, besser geht's gar nicht.
Ja, ich freue mich, ich habe schon einfach mal die Tage überlegt. Es ist nicht mein erstes Mal in Clermont, aber das letzte Mal ist schon doch einige Jahre her. Also ich habe mal drüber, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Dan Carter hatte da gerade sein zweites Spiel für Racine, kam von der Bank, vom ganzen Stadion erstmal eine große Standing Ovation gekriegt. Aber ihr merkt schon, es ist ein paar Jahre her. Also es ist ein paar Jahre her. Von daher freue ich mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, Samstag wieder im Stadion zu sein. Vorher kommt noch das Derby-Brief gegen Aurillac, was glaube ich auch sehr schön wird. Ich freue mich, neues Stadion, nein, nicht ganz neues Stadion, aber neue Tribüne, die an dem Abend eröffnet wird für das Derby. Der erste Sitz in dieser Sitzschale, das macht mich hygienetechnisch sehr glücklich.
Also hast du die Plätze auf der neuen Tribüne auch geholt dann?
Ja, okay. Ja. Also dachte, wenn ich die Gelegenheit habe, ne, dann machen wir das doch so rum.
Aber um vielleicht mal chronologisch anzufangen, wann bist du denn überhaupt erstmal gestartet und wo ging es hin? Was war deine erste Mission? Aus Berlin mit dem Auto, ne?
Aus Berlin mit dem Auto, ja. Umweltfreundlich. Man kommt ja, also normalerweise fahren wir immer zur Familie nach Narbonne. Das war jetzt dieses Jahr familientechnisch nicht ganz möglich. In den letzten Jahren ist ja doch sehr dezimiert. Entsprechend war das jetzt dieses Jahr nicht mehr so ganz drin. Dann haben wir überlegt, wo machen wir Zwischenstopp und haben dann irgendwo in Alpenregion, was dann schon eine Ecke ist, ne? Aber man kommt an einem Tag hin und hatten dann halt die Auswahl, drei Spiele zur Auswahl. Oyonnax gegen, ich weiß gar nicht gegen wen, wenn ich ehrlich bin.
Biarritz, ne?
Ich glaube nicht, dass es gegen Biarritz war, ich glaube es war gegen Nevers.
Ja.
Und Grenoble gegen Provence Rugby oder Valence gegen Dax. Wobei Valence gegen Dax dachte ich, naja, wer weiß, wie es Wetter wird und bevor du auf der unüberdachten Gegengeraden sitzt und mit Laufbahn dazwischen. Dachte ich, nehmen wir Grenoble. Topspiel gegen Provence Rugby, zwei Teams, die wir beide ja irgendwo im Halbfinale gesehen haben. Dachte, vielleicht siehst du einen George North, vielleicht einen US Nostadt. Waren beide leider nicht mit von der Partie. Nette Starten, muss ich aber ganz offen sagen. Dieser Alp ist ja noch nicht so alt. Man merkt auch, dass es relativ modern ist.
Aber ist das nicht eigentlich ein Fußballstadion?
Ja, beides.
Also es ziemlich leer wie beim Rugby?
Ja, wobei man ferner sagen muss, es ist auch beim Fußball leer. Also das
na gut,
ist,
na dann.
Das Stadion hat halt eine Kapazität von über 20.000 Plätzen. Und es war jetzt nicht so, dass es leer gewesen wäre. Offiziell waren es 8.500 Leute, die da waren. Und das ist für ein Zweitliga, für ein Pro-D2-Spiel ist das nicht schlecht. Beim Fußball sind es auch nicht mehr.
Aber war ein Freitag, ne? War nicht ein
Donnerstag? Es war ein Freitag, 21 Uhr. Und von daher war das alles okay. Ist doch beim Fußball nicht voll, das ist einfach ein sehr großes Stadion. Ja, genau. Und es waren halt nur anderthalb Tribünen. Also die Haupttribüne war so halb offen. Die, da wo üblicherweise auch die Fußballfans sitzen, die hinter den Stangen war offen und eben die Haupttribüne auf der Gegengeraden. Und wir saßen auf der Gegengeraden. Ursprünglich eigentlich inmitten des Fanblocks von Provence Rugby, weil ich einfach ein sehr schlechtes Händchen darin habe, Tickets auszuwählen. Wäre jetzt das dritte Spiel in Folge gewesen zu dem Zeitpunkt, wo wir genau inmitten der Auswärtsfans gesessen hätten. Im Brief saßen wir ursprünglich auch direkt zwischen den DAX-Fans. Das hat mein Zwerchfell aber neben der Trommel nicht ganz ausgehalten. DAX-Fans haben mich auch genervt, wenn ich ehrlich bin. Es tut mir ein bisschen leid für alle, die zuhören und DAX-Fans sind, aber wir müssen auch mal realistisch sein. Wer schafft denn die Auswärtsfahrt an so einem Spiel?
Ja, stimmt. Nee. Ja,
das ist.
Was, wenn du jetzt aber den Leuten sagen müsstest, wenn du es jetzt mal in Kategorien unterteilen würdest, Grenoble, erstens Stadion, Fan-Experience, Punkt 1. Zweitens das Spiel und Wiederholungscharakter. Würdest du es also anderen empfehlen, da mal hinzufahren, sich das Rugby anzuschauen, oder sagst du, da hätte man auch genauso gut woanders hinfahren können?
Also Stadion bin ich zwiegespalten.
Hast du denn einen Becher bekommen?
Ich habe keinen Becher bekommen. Bin ich sehr enttäuscht, also der Sammler an mir war sehr unglücklich. Ich werde ihn aber positiv herausstellen, dass sie Pepsi haben und keine Coca-Cola. Was, ich weiß, kontroverse Ansicht, aber ich finde Pepsi deutlich geiler und ich trinke privat nur Pepsi. Von daher keine Werbung übrigens an dieser Stelle. Aber das werde ich ihm positiv zugute halten.
Immerhin etwas.
Ne? Das war schön, es gab auch genug Stände. Also ja, an einem Essensstand haben wir bestimmt eine halbe Stunde angestanden. Aber in Fairness, das tue ich im Berliner Olympiastadion auch. Ne? Das ist einfach, wie es ist. Das Stadion ist echt schön, man hat eine gute Sicht. Man kann vorher schön durch den Park laufen. Wir hatten unser Hotel, waren 10 Minuten zu Fuß vom Stadion, das war schon echt gut. Ich würde es auch empfehlen, da mal hinzufahren, weil ich glaube, dass es insgesamt schon echt schön war, auch wenn ich sagen muss, ich hatte mit ein paar mehr Zuschauern gerechnet. Wahrscheinlich wie im letzten Jahr gegen Ende der Saison, wenn es um Playoff-Anzug geht, dann rentiert sich das mehr. Das Spiel selbst war, ja, wie sage ich das höflich? Ich glaube, man könnte es ohne zu sehr zu urteilen als Nullnummer bezeichnen.
Was war denn der Score?
Das Ergebnis war 15-12, ohne Versuche.
Boah. 15-12 für Grenoble?
Für Grenoble und mit in aller Fairness spektakulärem Last-Minute-Penalty nach der Sirene von Sam Davis, um den Sieg zu holen. War nett. Weiß ich nicht, ob es das maue Spiel wettmacht.
Was hast du bezahlt für die Plätze? Was haben sie abgeknöpft für
dieses Spektakel? Ich habe nicht die günstigste Kategorie genommen, also es war eine gute Mittelfeldkategorie und ich glaube, ich habe 20 Euro bezahlt. Das war vollkommen in Ordnung, gerade so, vielleicht um das mal vorwegzunehmen, das ist das, was ich fast überall bezahlt habe hier. Mhm. Also Brief war günstiger, aber auch nur, weil ich da...
Klamour auch günstiger.
Das ist sicherlich sehr fair, wobei ich da tatsächlich nicht mehr im Kopf habe, was die Preise sonst wären. Aber ja, für mich war es deutlich günstiger, ja. Brief war günstiger, aber da muss man auch sagen, da habe ich auch die günstigste Karte. Also günstiger ist es dann nur, wenn du nur einen Stehplatz nimmst.
Was ich aber krass finde, weil die neue Tribüne, habe ich irgendwie gedacht, dass sie am teuersten ist.
Ja, aber ich habe 16 Euro, glaube ich, bezahlt.
Was ja, ich oder die haben die Preise so günstig gemacht, dass es voll wird.
Das denke ich auch, weil letzten Endes, ich meine, man muss auch einfach sagen, Brief 50.000 Einwohner oder so. Und dieses Stadion hatte dann jetzt fast 20.000 Plätze. Also wenn dann nicht jeder Zweite aus dem Dorf dahin geht, dann kriegst du das Stadion nicht voll. Von daher glaube ich schon, dass es einfach wirklich dann über die Menge gehen. Und das ist, glaube ich, auch okay.
Aber es ist ja auch besser, dass man es ein bisschen günstiger anbietet, das Stadion voll ist, eine gute Stimmung ist, als dass man die Karte mit 40 Euro bepreist und am Ende stehen da nur 8.000 Leute da, 20.000 Mann.
Und die Leute sollen auch Bier kaufen, die Leute sollen Essen kaufen und darüber kommt ja dann auch viel. Nee, und das war in Grenoble schon ein bisschen schade, weil es ist dann natürlich, wie gesagt, 8.000 Leute für ein Zweitligaspiel ist absolut in Ordnung in der Theorie. Mhm. In der Praxis ist es eben halt ein mehr als halbvolles Stadion. Und das ist dann ein bisschen schade, aber an sich würde ich schon sagen, würde ich empfehlen, beide Teams hätten auch deutlich mehr Potenzial gehabt. Vielleicht ist auch einfach zweiter Spieltag, beide Teams noch nicht wirklich hundertprozentig im Rhythmus drin. Weiß ich nicht.
Und dann, wo ging es dann für dich hin? Du bist ja durch ganz Frankreich gefahren. Also du bist jetzt aus Berlin in den Alpen, hast du eine Pause gemacht, Rugby-Pause gemacht, nur um dann weiter Auto zu fahren, ne?
Ja, nach Narbonne weiter, weil ganz auslassen konnte.
Also rein geografisch für euch, das ist wirklich, kann man sagen, an der spanischen Grenze so ein bisschen?
Also an der katalanischen.
Entschuldigung.
Aber ja, genau, also man kann, es ist fair zu sagen, du hört Frankreich auf. An der Mittelmeerküste, ja, darunter kommt noch Perpignan, aber ob das Frankreich ist, ist Ansichtssache. Ja, und genau, also Zweitliga-Topspiel war und dann sind wir direkt zum Drittliga-Topspiel gefahren. Und
dein Herzensverein ist jetzt auch im Narbonne-Trikot, Narbonne-T-Shirt.
Also das in jedem Fall absoluter Herzensverein und das hätte ich auch eine Sache, irgendwie ein Urlaub ohne Narbonne-Spiel fühlt sich sehr falsch an. Narbonne ist mal so, also rein sportlich war es ein deutlich besseres Spiel. Das muss man in Fairness sagen. Also es waren, vielleicht bei eine Rückfrage habe ich noch, das musst du mir oder kannst du mir hoffentlich erklären. Aber es ist immer so dieses, man ist so zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist Narbonne immer so ein Verein, der sagt, okay, es ist in Frankreich sehr möglich, dass ein Verein professionell ist und sich trotzdem sehr amateurhaft verhält. Weil ich glaube, das war jetzt das erste Mal, dass ich die Stadionöffnung um 20 Minuten verzögert hat, weil sie das Tor nicht aufgekriegt haben. Und
Wie haben sie denn überhaupt gespielt?
Sie haben gegen Rouen gespielt. Also es war
top, wirklich Topspiel. Absteiger aus der zweiten Liga für...
Ja, und auch, wir waren uns ja nicht ganz sicher im Podcast, komplett neuer, zusammengestellter Kader. wie schnell finden die zusammen, wie gut sind die tatsächlich, und meine, sie sind sehr gut. Jetzt mit 3 Siegen aus 4 Spielen war das schon sehr, sehr anständig. Und das war auch eine sehr anständige Partie. Aber ja, du stehst halt 20 Minuten da, während die zu 6 an diesem Schloss rumfummeln und du denkst dir, ja gut, also okay. Ja, also, ist, aber es war ein wirklich gutes Spiel. Also es,
na, Bonn, Endscore?
Endergebnis war 36, 28, glaube ich, irgendwas in die Richtung. Das Spiel war nicht so eindeutig. Das muss man in Fairness sagen.
Hört sich jetzt so erstmal eindeutig an, muss man ehrlich sagen.
Und bis zur 70. Minute, also die ersten 20 Minuten hat Nabonne 14-0 vorgelegt. Darunter ein, also im ganzen Spiel 2 Strafversuche aus Gedrängen. Was ich auch dafür, dass Gedränge und Gasse letzte Saison so mies liefen, wirklich spektakulär finde. Und dann ja, aber lagen schnell 14-0 vorne, lagen dann 28 zu, oh, ich will nicht lügen, 21 oder so hinten, 7 bis 10 Minuten vor Schluss, 5 Minuten vor Schluss, und haben dann mit gelbe Karte Vorteil einmal nochmal einen Strafversuch aus dem Gedränge rausgeholt und wieder an Kick den Rouen direkt ins Aus gekickt haben, sind sie dann bis zur Mittellinie vorgelaufen, haben schnell eingeworfen und daraus dann Versuch gelegt, weil die aus Rouen dann natürlich nicht hinten waren und auch nicht mitgedacht haben. Und da kommt jetzt meine Frage. Bei der Schiedsrichter, sie haben es vorher schon einmal probiert, ja. Das hat der Schiedsrichter abgepfiffen. Und ich dachte, ja, das ergibt für mich Sinn. Keine Ahnung, warum die das probieren, weil eigentlich gab es doch, wenn der Ball direkt jetzt ausgeht, entweder neuer Ankick oder Gedränge. Im 7er hättest du, glaube ich, noch die, oder ist es, glaube ich, die Norm, dass du einen Freekick-Freitritt von der Mitte kriegst. Ja. Weil ich dachte, nochmal neuer Ankick oder Gedränge. Und beim zweiten Mal hat das aber durchgehen lassen. Daraus haben wir den Versuch gelegt. Das habe ich nicht verstanden. Beim ersten, also Grouin hat den Ball 2-mal direkt ins Ausgekickt vom Ankick. Und beim ersten Mal, also mit 5 Minuten Abstand dazwischen.
Okay.
Und beim ersten Mal hat Nabonne versucht, das Gleiche zu machen, sind, der Ball ging direkt ins Aus, hat den Ball gefangen, ist nach vorne zur Mittellinie gerannt, wollte schnell einwerfen, hat der Schiedsrichter abgepfiffen und Gedränge stattdessen gegeben. Beim zweiten Mal hat das aber durchgehen lassen. Und mich hat es verwundert, weil beim ersten Mal dachte ich, ja klar, natürlich, du darfst nach dem, wenn der Ball ins Aus geht, ist es...
Wäre mir auch neu, dass man das machen darf. Aber vielleicht kann man auch Gedränge oder Gasse wählen. Das kann nämlich auch sein, dass er dann eine schnelle Gasse gespielt hat.
Ja, er hat eine schnelle Gasse gespielt, aber ich dachte, du hättest die Wahl zwischen Gedränge oder Wiederholung.
Ja, das ist jetzt auch neu für mich. Aber wenn der Schiedsrichter das hat durchgehen lassen, dann...
Ja, ne, also letzten Endes musst du das spielen, was der Schiedsrichter pfeift, aber ich war sehr überrascht, wenn ich ehrlich bin.
Also ich muss auch ehrlich sagen, die Regel haben wir noch nie geredet, weil am einfachsten ist es ja, wenn die Nummer 10 einfach den Ball nicht jetzt auskickt.
Ja.
Dann ist das Problem nämlich erledigt. Aber, ja, gute Frage. Also da wüsste ich eigentlich auch nicht, was ich darauf... Also, aber ich glaube, es könnte wirklich sein, dass du auch eine Gasse, dass du zwischen Gasse und Gedränge wählen kannst und deswegen auch eine schnelle Gasse spielen kannst.
Also es muss ja letzten Endes so sein.
Das kann der Schiedsrichter das Regelwerk nicht.
Ja. Was in der dritten Liga auch manchmal. Das kann auch, kann auch sein. Aber ansonsten, also das muss ich sagen, also Nabonne ist ein, also lege ich wirklich nicht nur als Fan, sondern rein objektiv.
Rein objektiv, ne?
Also das Einzige, was ich negativ an diesem Stadion sehe, ist es natürlich ein altes Stadion, auf dem in die Haupttribüne ein bisschen was gemacht wurde. Du hast einen eklatanten Toilettenmangel. Also das muss man in aller Fairness sagen.
Wie viele Leute waren da? 8.000 auf?
5.000 waren es, glaube ich, letzten Endes. Was aber halt auch dafür ist, ist dann halt dritte Liga. Ne? Das ist dann halt der Unterschied. Und Rouen ist halt auch...
Kommen keine Auswärtsfans, ne?
Also ich glaube, es waren 2 da. wobei von, nein, also waren 5 oder 6, aber von den 5 oder 6 haben 3 Montpellier-T-Shirts getragen. Also ich weiß nicht, ob da dann irgendwie Geschwister waren oder was auch immer, keine Ahnung. Aber ja, ich meine, Rouen ist Top-Team, keine Frage, aber A, natürlich 2000 Kilometer entfernt und B, halt auch kein Name, der den meisten Rugby-Fans viel, oder den traditionellen Rugby-Fans viel sagt. Also wenn der Albi kommt, wenn Carcassonne kommt, wenn Bourgoin kommt, dann wird es auch nochmal, dann sind es nochmal 1000 Leute mehr. Aber gegen Rouen ist es dann halt, naja. Ja.
Und was würdest du sagen, so von der Stimmung der Fan-Experience besser als in der Pro Ligue 2?
Ja.
Wirklich?
Also,
würdest du sagen, Grenoble hat da Nachholbedarf?
In jedem Fall.
Okay,
cool. Also das muss ich schon sagen, aber du hast halt...
Du hast auch deinen Becher bekommen, nehme ich an, oder?
Ich habe einen Becher bekommen, ja. Und da bin ich, also ja, es ist natürlich, man merkt natürlich, es ist ein Kleinstadtverein, es ist jetzt nicht die Welt, aber du hast eine aktive Fanszene, die auch relativ groß ist, so eine ganze Reihe aktiver Fanclubs, die wirklich auch aktiv Stimmung machen. Und die hat sich auch in den letzten Jahren sehr viel verbessert. Also vor ein paar Jahren hattest du eben halt, war es ein anderer Fanclub, der quasi die Führung hatte, oder quasi die Stimmungsführung, wie auch immer man es bezeichnen will. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Aber ja, es waren andere und es waren so die alten Traditionen und die alten Lieder. Und da merkt man schon, dass es jetzt deutlich moderner geworden ist. Auch fußballeriger geworden, das muss man ja auch sagen. Der Bonner hat keinen, also es gibt einen Fußballverein, aber keinen relevanten Fußballverein. Ich meine, der Fußballverein Grenoble spielt ja auch zweitklassig. Der von Narbonne spielt in der 6. Liga, glaube ich. Das ist schon, also du hast auch nicht die, du hast halt die aktive Fans, wo du in Grenoble wirklich eine Ultraszene hast, klein wie sie sein mag, aber es gibt sie und die sind halt in Narbonne beim Rugby mittlerweile angekommen. Und das ist ganz schön und das ist eine gute Stimmung. Und das ist ein schöner Ort, um Rugby zu gucken. Vielleicht nicht unbedingt im Winter, wenn es in Strömen regnet, aber kann ich wirklich empfehlen. Und der Ort ist richtig schön. Du hast von Mittelalter bis antikes Rom, bis Berge, bis Meer, du hast eigentlich alles, was du dir aus dem Urlaub wünschen kannst, inklusive Rugby.
Und es gibt ja auch einen Grund, weshalb der ein oder andere Spieler aus Carcassonne in Narbonne lebt, weil es einfach näher am Meer und schöner ist. Was mich aber nochmal interessieren würde, und zwar generell, mehr und mehr Teams bieten ja sogenannte Bodegas an nach den Spielen. Also das ist im Endeffekt, sind das einfach große Partys. Das ist ein Grund, weshalb das Stade Stadion voll bekommt, weil sie eben das Spiel, das Stadion nach dem Spiel bis 2 Uhr morgens aufbleibt. Ja. Und weil die Party 1A ist. 1A, das ist auch bei allen Spielern bekannt, die in Stade Français Auswärtsspiel haben. Also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn wir auswärts gespielt sind, hatte Freunde da in Paris und dann natürlich länger noch im Stadion geblieben ist, weil es einfach super gut gemacht ist. Nimmst du das wahr selber als Fan oder sagst du, aus dem Alter bist du raus? Oder B, das bieten einfach diese Drittliga-Clubs nicht an?
Narbonne bietet es an, Grenoble hat es auch angeboten, aber ich muss halt auch, also in Grenoble war halt auch die Sache, oder es war bis jetzt immer die Sache, dass ich natürlich irgendwie auf der Durchreise bin. Ja. Also es war dann Grenoble, das Spiel hat um 21 Uhr angefangen, wir sind früh los, haben uns dann noch ein paar Stunden die Stadt angeguckt und es war dann, das Spiel war um kurz nach 11 vorbei, wir wollten am nächsten Tag früh los, weiter nach Narbonne, es war dann jetzt auch einfach nicht so, dass wir gesagt haben, also wollen wir uns noch ewig im Stadion aufhalten. Und in Narbonne bietet das auch an, wobei ich da sagen muss, dass das noch nicht ganz ausgereift ist. Also es reicht halt nicht zu sagen, wir lassen das Stadion offen und ihr könnt hier weiter Bier trinken.
Ja, stimmt. Ja.
Das ist dann halt so ein bisschen, das reicht halt nicht. Von daher, ich glaube, wenn, ich bin dafür nicht so ganz der Typ. Mhm. Ich find's cool und ich finde das eine coole Sache. Aber ich war eigentlich immer mehr an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich will einfach nach Hause. Also das ist dann, ich habe mein Rugby genossen und es war schön. Aber ich freue mich dann auch, ins Bett zu kommen und wäre für mich vielleicht
auch. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne?
Ja, es wäre auch was anderes, wenn das Spiel um 15 Uhr wäre.
Ja, ja, stimmt.
Oder wie
ich jetzt. Auch fairerweise in der Top Gotthaus geht es um 16.30 Uhr los. Das heißt, es ist um 18.30 Uhr ist es vorbei und um 19 Uhr macht das Bodega auf. Und dann kannst du von 19 Uhr bis 2 Uhr da bleiben.
Ja, und weißt du, dann bleibt man noch mal eine Stunde da, ne? Und das ist dann gut. Und das macht man, das nimmt man mit. Aber wenn das Spiel erst um 21 Uhr losgeht, dafür bin ich dann jetzt mittlerweile wirklich zu alt.
Ja, nee. Den Punkt gebe ich dir aber auch eine bisschen dumme Frage von mir eigentlich.
Nee, überhaupt nicht.
Aber was hast du fürs Ticket bezahlt? Auch wahrscheinlich ähnlich wie in Grenoble, 20 Euro, obwohl es Drittliga-Club war?
Ja, 20 Euro waren es, glaube ich, ziemlich genau. Aber man muss natürlich in der Bonne, muss ich auch dazu sagen, dass ich da eine teure Kategorie
Loge,
genommen.
Loge.
Das nicht, aber wir saßen direkt vor den Logen.
Ah, okay.
Also Logenplätze kannst du gar nicht direkt kaufen, weil die den Sponsoren vorbehalten sind. Aber das hat sich in der Bonner einfach bewährt, dass ich auf der Haupttribüne sitze. Da habe ich mittlerweile meinen Stammplatz, wo ich meine Füße ausstrecken oder meine Beine ausstrecken kann. Und da bin ich glücklich und ich sitze direkt gegenüber von der Fanszene. Und hat sich mittlerweile einfach irgendwie so.
Hat sich etabliert, das ist Tradition, sagst du.
Ja, ich meine, es ist halt, ich habe aufgehört mitzuzählen, wie viele Jahre ich mittlerweile in diesem Stadion bin. Und das war damals halt der Vorteil, als ich noch in dem Verein gearbeitet habe. Da habe ich ja noch.
Du warst an der Seitenlinie, das ist die allerbeste.
Naja, das nicht, aber das Problem war ja, dass ich noch den Fanshop noch mit betreut habe. Okay. Und das heißt, das war dann während des Spiels, also ich habe ja die Social Media Sachen gemacht. Das heißt, während des Spiels auf der Tribüne getickert und die Social Media Ports gemacht, weil das Problem war natürlich auch, ich hatte ja immer noch einen deutschen Handyvertrag und das war damals noch nicht mit den Roaming-Dingen, dass es der gleiche Preis war, sondern ich hatte begrenzte Daten. Das heißt, ich musste irgendwo hin, wo es WLAN gab. Das WLAN gab es über der Boutique, über dem Fanshop. Das heißt, ich musste auch auf der Tribüne oben sitzen, eben auf meinem Stammplatz, weil dort hatte ich noch WLAN empfangen. Dann aber in der Halbzeitpause in den Fanshop zurück, den aufgemacht für die Halbzeitpause und danach dann eben wieder auf diesen Platz nach oben. Und wie gesagt, das, also 10 Jahre sitze ich jetzt auf diesem Platz gefühlt. Jedes Mal, wenn ich da bin, ist ja nicht jedes Wochenende, sondern 1-2 Mal im Jahr. Ja. Aber wenn ich da bin, sitze ich auf diesem Platz. Und
das wird sich auch nicht mehr ändern, die nächsten 10 Jahre, ne?
Nicht, wenn sie die Plätze nicht abreißen. Beisagen muss, also das, seit letztem Jahr, haben sie ja Logen eingebaut und da auch schöne neue Eingänge und für Sponsoren ist alles schön und gut. Aber das für die Eingänge zu den Logen, zu den Tribünen, das ist so ein Gartentor quasi, dass sie das mit Kabelbinder zumachen, scheint mir nicht ganz brandschutzkonform, wenn ich ehrlich bin.
Ja, auch nicht ganz so sicher, ne?
Und es kam dann der Stadionsprecher, mit dem hatte ich noch kurz gequatscht, und der kam dann hoch und wollte sich dann seine Aufstellung aus dem Sponsorenbereich, wollte sich den Zettel mit der Aufstellung holen, damit er das ansagen kann. Kam dann aber nicht rein, weil das ja das Tor mit Kabelbinde abgesperrt war. Und dann musste er wirklich über dieses Tor rüberklettern. Ja, was?
Drittliga-Rugby halt, was erwartet man? Was will man auch mehr eigentlich?
Ja.
Dafür bezahlt man doch eigentlich Eintritt. Dass das Tor nicht aufgeht oder dass entweder überhaupt keine Karten mehr kontrolliert werden, wie in Carcassonne.
Also ich glaube auch, in dem einen oder anderen Ort, wenn man schon, komme ich noch zu.
Die Reise war lange, einmal, weil wir über die Bodegas geredet haben und mit dem ausgereift, das wäre eingefallen, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, ich war einmal bei Albi, dann Carcassonne und gegen Albi gespielt, in Albi, zwei Kumpels von mir und da gab es auch eben einen Bodega und die Spieler von Albi hatten eben Anwesenheitspflicht, dementsprechend war ich halt auch da und da hat halt Stimmung gemacht, irgendwie keine Ahnung, 20 Platzierte von Deutschland oder Frankreich sucht den Superstar mäßig. Und dementsprechend hat sich das auch angehört und den kannte auch niemand. Und dementsprechend sah halt auch die Stimmung aus. Genau, da ist, glaube ich, auch das Konzept ist da wirklich das A und O.
Ja, ich glaube, und es gibt ja wirklich Vereine, die machen das gut. Die beiden Pariser Vereine, beziehungsweise der eine Pariser Verein und der andere Verein, der offiziell nicht in Paris ist, die machen das ja wirklich. Die haben das ja ausgereift und das funktioniert super. Aber es gibt eben Vereine, wo entweder das Personal nicht da ist, was ja auch möglich ist, aber da ist eben noch den einen oder anderen Verein, bei denen der glaubt, es reicht, wenn man sagt, bleibt hier und trinkt noch ein Bier und das ist jetzt ein Event. Ich meine, in Mont-de-Marsan haben sie es uns als Event verkaufen wollen, dass einer der Sponsoren seine Autos auf der Tatanbahn stehen hatte. Kein Witz.
Wow.
Stand auf der Website, Unterhaltungsangebot, Autoausstellung. Und die Autoausstellung war, dass einer der Sponsoren, Autohaus, eben 3 Autos auf der Tatanbahn stehen hatte. Und das war das Unterhaltungsangebot. Ja. Was ein bisschen schade ist, weil die anderen Dinge waren ja nicht schlecht, aber mit denen hätte man vielleicht ein bisschen mehr, weil es wirkte irgendwie so, okay, also es gibt ein Gewinnspiel und es gibt Autos auf der Tatanbahn. Okay, cool.
Ist halt nix, ne? Du hast es schon angesprochen, Montemasson. Wo ging es danach hin? Du bist nachher dann nach Biarritz gefahren.
Richtig? Genau, wir sind nach Biarritz gefahren, waren da auch etwas über eine Woche. Rugby-technisch war das sehr, sehr schön. Und das Baskenland ist auch einfach sehr, sehr schön. Das Wetter war es nicht, aber das ist vielleicht
eine andere. Was man sagen muss, also bei uns wurde der Sommer einfach ausgeknipst von einem Tag auf den anderen. Es waren ja noch 31 Grad, bei euch wahrscheinlich ähnlich. Und am nächsten Tag waren es dann einfach 14. Jemand hat den Sommer ausgemacht, so jetzt ist Herbst und
Ja, ich war auch nicht darauf vorbereitet. Also ich bin schlecht vorbereitet in den Urlaub gefahren, weil irgendwie, ja, wie gesagt, wir sind auf den Donnerstag los, auf den Mittwoch irgendwie noch einen langen Arbeitstag gehabt und dann irgendwie einfach nur Sachen im Koffer geschmissen und los. Und ich hatte zwei Shorts dabei, eine Jeans, ein Pullover, weil ich dachte, es sind ja über 30 Grad, es ist ja Sommer. Und
Das Gute ist aber, das hat ja ganz viele Ausreden, um sich hier einzudecken mit Merch. Ist auch ausgestattet mit Biarritz Pullover, Narbonne-T-Shirt und sogar Clermont-Hose schon. Also hat sich gut eingedeckt.
Ja, meine, also ich habe Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke für alle Verwandten eingekauft. Also was ich von meinen Verwandten alles kriege. Also ich glaube, da sind, ich kann mich nicht beschweren. Also ich glaube, sind alle gut ausgestattet dann. Aber es, ja, es ist schön. Ich meine, ich bin ja ein Sammler. Ich bin eher so wie ein Eichhörnchen. Das ist holen und vergraben. Ne? Das dann.
Ja, manche, also wirklich gerade auch die Biarritz-Sachen, die sehen schon echt sehr, sehr gut aus. Muss man einfach ehrlich sagen, gute Farben. Und es ist halt, was die gut verstanden haben. Und das vielleicht auch so zu dieser neuen Club-Identität dazu gehört, was im Fußball ja schon lang gang und gäbe ist, dass man einfach, es reicht halt nicht mehr ein Trikot zu machen, wo ein Hertha BSC draufsteht. Das zieht nämlich keiner an, sondern du musst wirklich Sachen machen, die Leute auch gerne in ihrer Freizeit tragen, die nicht in erster Linie nach Merch oder Fanartikeln aussehen. Und das ist auch ein Grund, weshalb der DFB mit ihrem rosa Trikot so erfolgreich gewesen sind. Und ja.
Also das ist wirklich eine Sache, die ich wirklich spannend finde. Wir haben in den letzten Trikotfolgen, oder die kommt auch dieses Jahr noch versprochen, haben wir immer darüber geredet. Dieser Trend ist ja wirklich dazu, dass Trikots auch immer mehr Alltagskleidung werden. Und ich bin da aus dem Alter raus. Also ich habe die Trikots gerne und ich trage sie gerne zu Hause. Nicht mal zum Training. Zum Training habe ich zwei Trikots, die ich regelmäßig anziehe. Ja, aber für auch zu Hause, ich trage gerne meine Trikots und das ist schön. Ich würde sie nicht im Alltag anziehen, aber die Trikots sind schon mehr und mehr so designt, dass man sie auch im Alltag tragen kann. Auch Rugby-Trikots. Und da ist Biarritz für mich auch dieses Jahr der absolute Kandidat dafür, weil mit dem Trikot hätte ich mich da überall blicken lassen können. Weil es ja wirklich einfach die baskische Fahne. Und ja, das ist keine neue Trikot-Idee, die hatten sie vor 10 Jahren schon mal. Aber es ist einfach ein richtig cooles Trikot und eben halt auch nicht mit Werbung zugekleistert. Ja. Das ist dann schon wirklich das Schöne. Also
auch die Farben sind wirklich mega. Ja. Also den grünen Pullover kann ich empfehlen.
Also kann ich wirklich auch, also ich muss sagen, Biarritz war ich wirklich glücklich. Also ich habe die Tickets gekauft, bevor wir die Fanwohnung hatten. Und auch da, ich hatte die Wahl.
Optimistisch.
Ja, naja, wir hatten halt die Wahl zwischen 3 Spielen. Und wir haben halt gesagt, an dem Abend, an dem Freitagabend, also vielleicht nur mal, also
chronologisch, ja, chronologisch vorgehen.
Weil so viel dazwischen kam, dass wir sind nach Biarritz gefahren, haben ein bisschen Urlaub gemacht. Den Mittwoch habe ich das öffentliche Training in Biarritz mitgenommen, wobei ich sagen würde, jedes Training in Biarritz ist ein öffentliches Training, weil der Platz ist ja direkt hinter der Haupttribüne, der alten Haupttribüne. Ich weiß gar nicht, welches von beiden nominell die Haupttribüne ist. In jedem Fall der kleineren der beiden, wo auch die Kabinen drin sind. Und da direkt nebenan ist ein Tennisplatz, ein Judo-Center, ein Pilota-Center. Und da sind die ganzen Kindertrainings. Jedes Training ist ein öffentliches Training. Und wenn dich jemand anspricht und fragst, warum bist du hier, warum guckst du hier beim Training? Ich warte auf, mein Kind beim Tennis fertig wird. Was sollen sie sagen? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie groß, also jedes Training ist ein öffentliches Training. Aber
nicht so wie in Clermont, sage
ich. Nicht so wie in Clermont. Aber dieses Training war tatsächlich als öffentliches Training deklariert. Was auch ganz schön war, immer ganz spannend zuzugucken eigentlich.
Wie sah es aus? Bisschen wie beim, wir haben ja schon mal drüber geredet.
Also ich fand es letzten Endes ganz spannend, weil die Übungen waren halt letzten Endes nicht so groß anders als das, was alle irgendwo machen. Das, was halt sehr spannend ist, einfach dieses, im Grunde genommen haben sie die gleichen Übungen gemacht, die wir auch machen im Training oder die ihr wahrscheinlich auch macht.
Du warst ja da beim Training, kannst ja.
Ja, und aber eben halt schneller. Oder auf einem präziser. Und aber trotzdem, die Beschwerden waren die gleichen. Ihr seid nicht schnell genug in Position, es denkt keiner mit. Hm. Ihr nicht denken, machen. Ne? So dieses haben nicht schnell genug sich die nächste Position verschoben, die Verteidigung war nicht schnell genug geschoben. Und letzten Endes aber die gleiche Übung, die ihr im Training sicherlich auch macht. Und die gleichen Kritiken letzten Endes auch neben halt auf einem höheren Niveau. Und das fand ich sehr Ja, aber das fand ich irgendwie sehr beruhigend. Ansonsten war das sicherlich.
Rugby bleibt halt nur mal Rugby, ne?
Ja, und das, aber ich finde das eigentlich sehr, sehr schön zu sagen, okay, das sind am Ende des Tages sind auch nur Menschen, die machen ihren Job und die spielen auch nur Rugby. Und das war es schön. Immer das Wetter, es hat gegossen wie sonst was. Biarritz, halt, ne, Baskenland ist ja generell eine sehr regenreiche Region, wie ich.
Schmerzhaft erfahren musstest.
Ja, ich glaube, ich war noch nie im Baskenland und das hat. Also ich glaube, die war noch nie da und es hat länger als einen Tag die Sonne geschienen.
Was ich krass finde, weil ich hatte nämlich da drei Wochen Reha gemacht und es hat an keinem einzigen Tag geregnet.
Ja, ich weiß nicht, ob der September einfach, ob da die Regenzeit anfängt oder keine Ahnung. Aber ja, das war, aber es war nett, es war schön, das mitgenommen zu haben und Ja, also ich habe da auch nur zugeguckt, bin nach Hause gegangen. Ich war da jetzt nicht so involviert. Was aber eigentlich ganz schön war, von der Ferienwohnung hatten wir tatsächlich Blick auf das Stadion, was ein bisschen ärgerlich war, weil, wie gesagt, die Tickets hatten wir schon gekauft. Wir haben halt überlegt, oder ich habe überlegt, naja, wir können im Abend zum Spiel gegen Colomiers fahren. Mhm. Können auch zu Mont-de-Marsan gegen Agen fahren. Oder wir können Biarritz-Oyonnax gucken.
Aber zwei Spiele hättet ihr nicht mitnehmen können.
Also es ist 19:30 und 21 Uhr, also Biarritz-Oyonnax war 21 Uhr. Aber der ursprüngliche Plan war ja, die Tickets hatte ich tatsächlich als Erste gekauft und der ursprüngliche Plan war, dass ich gesagt habe, ich würde gerne an dem ersten Abend nicht zu Grenoble, sondern zu Oyonnax. Mhm. Und haben uns dann aber dagegen entschieden, wegen der Fahrzeit. Dass wir gesagt haben, ach, Grenoble-Provence, sicherlich ein schöneres Spiel, deutscher Nationalspieler potenziell dabei. Und die Distanz nach Narbonne ist nicht viel weniger, aber eine Stunde weniger. Und ich sagte, okay, ja. Wenn ich dann Oyonnax schon einmal gesehen habe, dann brauche ich ja nicht Biarritz-Oyonnax gucken. Zumal ich ja auch in Biarritz kannte ich ja schon. Und dann gesagt, fahren wir nach Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan war ich noch nicht, kenne ich noch nicht, haben wir was Neues abgehakt. Und es war ein bisschen ärgerlich, weil von der Ferienwohnung hatten wir Blick auf das Stadion Biarritz. Es wäre eine Viertelstunde zu Fuß gewesen, so sind wir stattdessen eine Stunde gefahren. Das war ein bisschen ärgerlich. Es scheint auch eine gute Stimmung gewesen zu sein. Wir sind zurückgekommen da. Also wenn ich das von der Zusammenfassung richtig deute, war das dann der letzte Penalty-Kick und dann der Abpfiff. Haben wir beide schön laut jubeln mitbekommen. Und das war ganz nett. Also Zuschauer haben wir recht ähnlich. Aber Mont-de-Marsan ist natürlich ein deutlich größeres Stadion. Ja. Also wir sind eine Stunde gefahren. Netter Ort Mont-de-Marsan, muss ich sagen.
Fandest du?
Netter. Also nett. Ja. Nicht geil, nicht spektakulär, nicht kein Ort, den ihr unbedingt gesehen haben müsst.
Nur um was einzuwerfen, wir haben ja auswärts in Mont-de-Marsan gespielt. Und wir haben kein Hotel in Mont-de-Marsan nehmen können. Wahrscheinlich einfach, weil die nicht gut genug waren. Ich weiß nicht. Eine halbe Stunde, fast eine Stunde weitergefahren, nur um ein gutes Hotel zu bekommen. Ich weiß nicht.
Also wir haben da ja nicht übernachtet. Also wir sind aus Biarritz sind für eine Stunde gefahren. Vollkommen in Ordnung. Letzten Endes ist man in Berlin mit Verkehr vom Olympiastadion weg, brauchst du die Stunde auch. Ja. Oder mit den Öffentlichen sowieso. Von daher ist es für mich vollkommen in Ordnung. Ne, ein netter Ort. Ich werde nicht, wie gesagt, nicht spektakulär. Kein, müsst ihr unbedingt gesehen haben, Ort. Netter Ort.
Auf der Durchreise mitnehmen.
Ja.
Sagst du, bekommt einen Stern.
Ja, also ich sag, der Ort, wie gesagt, also es ist ein netter Grund. Das Rathaus ist nett und das Theater ist nett und die Kirche ist nett und das ist alles nett, aber es ist jetzt halt auch, wie gesagt, es ist nicht so, dass ihr sagt, boah, cool, und dann bleiben wir eine Woche da. Nee, ihr fahrt einen Tag nach Dax, ihr fahrt einen Tag in die Natur, ihr guckt euch einen halben Tag Mont-de-Marsan an, geht ins Stadion und fahrt ihr ganz schnell weg. Und es war dann aber letzten Endes, wir haben dann beim Supermarkt geparkt und zum Stadion gelaufen und auch soll ich in Ferne sagen, also Stadion haben wir zwei neue Tribünen. Es gibt die alte Haupttribüne, sie haben die eine neue Hinterstangentribüne.
Neuer Kunstrasen,
ja, und die andere neue Tribüne, auf der wir letzten Endes gesessen haben. Und ich muss natürlich schon sagen, dieses Stadion hat den Charme eines Lagerhauses in Hohenneuendorf. Es ist natürlich mit dem Wellblech-Exterieur, wie man so schön sagt, es ist kein Highlight-Stadion.
Ich bin mal gespannt, was du zur neuen Tribüne vom Brief sagst.
Du, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf. Aber also, ich muss aber trotzdem sagen, also dieses Stadion in Mont-de-Marsan, es sind halt so diese merkwürdigen Dinge. Unter der semi-neuen Tribüne, also wie gesagt, die alte Haupttribüne, und da gegenüber haben sie ja vor ein paar Jahren die Tribüne neu gemacht. Vorher waren das ja eine Handvoll Sitze auf einem Grashügel und gefühlt hast du die Sitze hier gar nicht gesehen in den alten Kameraeinstellungen.
Ich habe das Stadion nicht wiedererkannt. Ich habe mein erstes U21-Spiel in dem Stadion gemacht. Allererstes. Und dann habe ich jetzt nochmal da gespielt als Profi. Und ich hatte das Gefühl, ich bin im anderen Stadion. Muss ich so ganz klar sagen.
Ja. Und das sieht schon wirklich nach Profi-Stadion aus.
Ja, komplett.
Aber da sind unten halt so Judo-Trainingsräume drin mit einer großen Glasfassade. Und wir standen halt da in einer Stunde vor, eigentlich sogar in der Halbzeitpause bin ich ja nochmal runtergegangen. Und da waren unten immer noch die Kinder und haben in dieser Tribüne Judo trainiert. Und davor standen halt 100 angetrunkene alte Säcke und haben zugeguckt. Und es wirkte halt so ein bisschen surreal. Weil letzten Endes auch da, was sagst du denn dem Typen am Eingang, nee, ich will nicht zum Spiel gucken, ich muss mein Kind abholen, das macht er gerade Judo. Sagt er ja auch, naja, also man, die werden es wissen, ne? Ja, aber ja, ja. Letzten Endes trotzdem irgendwie so ja, wirkte sehr merkwürdig. Und ich war so eine komische, wo wir dann im Punkt sind, es ist professionell, aber irgendwie doch amateurhaft. Aber es war, also...
Gegen wen haben die gespielt?
Manchmal? Haben gegen Agen gespielt, wo ich auch dachte, ach naja, das ist ja nur eine Stunde Fahrt weg. Hm. Eher eine Stunde 30 oder so. Aber auch, ja, wo ich auch dachte, ach, da kommen bestimmt ein paar mehr, aber es waren letzten Endes waren es 5000 Leute, also auch nur ein Drittel voll, dieses Stadion. Ja,
wie ein Drittligaspiel eigentlich, ne?
Ja, und...
Das Problem ist halt bei so kleinen Stadien, dann kommt die Stimmung nicht rüber.
Es ist kein kleines Stadion. Du hast, das Stadion hat 12, 13, 14.000 Plätze.
Aber bei so wenig Besuchern sozusagen.
Ja.
Das habe ich mich falsch ausgedrückt. Also wenig Besuchern in einem großen Stadion. Auch wenn die Stimmung machen, die 5.000 Leute, bekommst du davon nichts mit. Ich habe es selbst erfahren. Dax Montemasson, Montemasson-Brief. Am Donnerstag, also Primetime.
Mhm.
Und es waren sogar mehr da. Aber du hast die nicht gehört. Du hast nichts mitbekommen.
Und ich muss ganz offen sagen, also es war nett. Die Leute waren super nett. Wir haben gut gegessen tatsächlich, also die Pommes waren klasse, dazu noch eine schöne Bratwurst und dann konntest du eben halt in dieser Haupttribüne, der neuen Tribüne hinter den Stangen, da bist du halt rausgegangen, da hatten sie...
Große dann, ne?
Genau, ja. Die ist ja sogar noch zweistöckig, ja, theoretisch.
Oben, ne?
Und da hatten die Stehtische aufgebaut, dann konntest du da schön stehen und beim Aufwärmen zugucken und deine Wurst essen und das war super nett. Auch da muss ich sagen, keine gebrandeten Becher. Auch da bin ich wieder leer ausgegangen. Aber gut, sei es drum. War nett alles. Und dann gab es während des Spiels eine Blaskapelle, die ganze Zeit gespielt hat. Und im Gegensatz zu einer Bonner hast du sie tatsächlich gehört.
Das ist wichtig.
Es hilft schon, ne?
Wie heißt das nochmal, diese Blaskapelle? Gibt's auch
diese Bondas.
Ja, irgendwie so.
Ja. Und das war...
Durch am anderen auf YouTube, das ist schon echt cool. Das bringt richtig Stimmung.
Ja. Und es gab eine, das was ich auch nicht verstanden habe, dass deren Fangruppen von Montemasson in drei verschiedenen Ecken des Stadions gesessen haben. Also auf der Haupttribüne war links ein Fanclub. Oder quasi, wenn du rauf guckst, das links.
Das ist Marseille-Prinzip. Einfach die Supporter an die eine und das andere Ende des Stadions setzen.
Aber es funktioniert ja nicht, wenn es nur 20 Leute sind letzten Endes.
Also Redo und Rom kommt da schon besser rüber als in einem halbleeren Stadion.
Es war eine Fangruppe gegenüber, dann gab es eine Fangruppe mit Banner, die auf der linken Seite der neuen Tribüne gesessen haben, also hinter den Stangen, wo auch die Fans von Agen gesessen haben. Und dann quasi rechts neben uns saß die größte Gruppierung von Fans und die haben ein bisschen was probiert.
50 Leute.
Ja, also die haben sich schon Mühe gegeben mit ihren Trommeln und ihnen ein großes Trikot, das sie über die Tribüne gezogen haben. Die haben sich schon Mühe gegeben, aber es war halt irgendwo, ich hatte mir mehr erwartet, nachdem sie sich unten groß als die aktive Fanszene vorgestellt haben.
Wobei wir auch aus der Hauptstadt kommen und von Hertha wahrscheinlich was anderes gewöhnt sind halt, ne?
Ja, also das muss man vielleicht auch in Fairness sagen, aber ja, sie haben sich Mühe gegeben.
Das ist halt das Gute, wenn man diese Musik dabei hat, denn dann hat man wenigstens noch so ein bisschen Stimmung.
Ja.
Weil man immer irgendwelche Lieder hat, die man irgendwie kennt, die man auch mitsingen könnte, dann wechseln die und wenn die sich dann Mühe geben, das hat dann was. Man hat dann nicht dieses Schweigen, was man manchmal aus Stadien kennt, wenn man einfach nichts hört.
Und es war ganz gut. Das Spiel war auch deutlich besser als Grünau.
Was war nochmal, da hast du schon mal den Endstand gesagt?
Endstand war, ich müsste jetzt nachgucken, 23, 28, glaube ich. Ich muss nachgucken. Also in jedem Fall 23, 28.
Auswärtssieg für Agen also.
Ja, und das war dann am Ende, Agen waren die bessere Mannschaft, das muss man einfach so sagen. Ich habe es am Ende nicht ganz verstanden, weil sie hatten dann 5 Minuten vor Ende, haben sie dann Penalty und ich dachte, okay, 5 Minuten vor Ende steht 20 zu 28, sie nehmen jetzt die 3 Punkte, zumal Willy Duplessis ja auch ein sehr zuverlässiger Kicker ist, nehmen jetzt die 3 Punkte, kriegen den Ball zurück und versuchen dann den Versuch zu legen.
Mhm.
Sie nicht gemacht, sie haben gleich versucht, den Versuch zu kriegen. Wo ich dachte, was für eine schwachsinnige Idee. So habt ihr keinen Defensivbonus sicher und im Zweifelsfall auch keine Zeit mehr, noch irgendwie was zu machen. Hat auch nicht geklappt. Also sie haben es dann noch irgendwie...
Aber einen Bonus haben sie noch irgendwie bekommen.
Sie haben dann 5 Minuten gespielt und dann nochmal ein Penalty gekriegt. Nur das Problem war dann zu dem Zeitpunkt, er hat ihn gekriegt. Aber er hatte theoretisch nur noch 15 Sekunden bis zur Sirene und dann musste er von 10 Sekunden dann halt den Kick nehmen, damit noch der Wiederankick gemacht wurde. Wurde auch. Und sie haben es dann natürlich nicht mehr geschafft, noch irgendwie in die Nähe des gegnerischen Mahlfelds zu kommen, um irgendwie noch auszugleichen oder sogar in Führung zu gehen. Aber also die Entscheidung habe ich nicht ganz verstanden. am Ende des Tages, ich stehe nicht auf dem Feld, ich gucke von außen drauf, ich habe es nicht ganz verstanden, aber muss ich vielleicht auch nicht. Aber ja, unglückliches Ende.
Ich würde immer sagen, das ist natürlich, kannst du immer sagen, ja, wollen wir den Versuch erst legen und dann die 3 Punkte nehmen oder erst die 3 Punkte? Aber ich glaube, wie du schon richtig sagst, erstmal den Bonuspunkt holen. Wobei man natürlich auch zu Hause spielt und da hat man natürlich auch nochmal einen ganz anderen Druck von den Tribünen her. Man
ja,
muss ja eigentlich das Spiel
aber, gewinnen. Ne? Aber ich bin persönlich bin ich immer sicher, ich bin Sicherheitsmensch. Meine Eltern sind beide verbeamtet. Ich brauche dieses Gefühl der Sicherheit zu sagen, okay, ich habe die 3 Punkte. Und dann habe ich aber noch Zeit zu versuchen, was zu machen. Weil wenn du, ein Versuch dauert normalerweise länger als 3 Punkte. Selbst wenn du sagst, du gehst auf eine Gasse und ein Mall und es dauert alles länger und im Zweifelsfall ist dann die Zeit rum, dass du noch, und dann sage ich, okay, dann lieber so rum, was man hat, hat man und dann kann man immer noch versuchen, das zu machen. Also ist für mich immer so dieses, aber gut, wie gesagt, dafür bin ich kein Profispieler.
Gibt es eigentlich in der Bundesliga auch Bonuspunkte?
In der Rugby-Bundesliga? Ja, schon. Frag mich nicht, wie die sind.
Aber gibt es tendenziell auch, das heißt?
In der Theorie ja. In der Praxis bei einem 131-0-Sieg zählt der Defensivbonus, ob es ihn nur in der Theorie gäbe oder nicht. Also nicht, ja, also ich habe ja nicht, weil ja sowieso nicht gespielt, aber nicht unsere Niederlage. Wir haben gegen den gleichen Gegner nur 45-0 verloren.
Wer war das?
Hannover 78.
Ja, anderes Thema. Ja, ja nee, ich glaube, Captain sein ist gar nicht so leicht, wie man denkt, weil man eben auch diese Entscheidungen treffen mag. Weil wenn er jetzt zur Gasse gekickt hätte, einen Maulversuch gelegt hätte, dann immer noch 3 Minuten gehabt hätte, dann säßen wir jetzt hier und würden anders über das Spiel sprechen. Aber ich kann es natürlich verstehen. Erstens muss man natürlich überlegen, warum komme ich überhaupt in so eine Lage, wo ich einen zu Hause einen Bonusdefensivpunkt mitnehmen möchte. Das ist schon mal das erste Problem. Du möchtest eigentlich zu Hause dominieren, du musst deine Heimspiele gewinnen, gerade in der Pro Deux. Oder eigentlich in allen Ligen. Und wenn du eine gute Saison haben willst, eben auch auswärts. Aber klar, ich glaube, in dem Punkt gebe ich dir sogar recht, nimm die 3 Punkte mit und gerade auch, wenn der Spielverlauf eben nicht so wirklich viel Vertrauen gegeben hat. Ich meine, du warst da, du würdest es besser einschätzen können.
Ja.
Oder war Montemont so am Drücker, dass man sagen hätte können, ja, jetzt müssen sie ja eigentlich legen.
Nein, also ich würde schon sagen, dass Agen die tendenziell insgesamt bessere Mannschaft waren. Also der Sieg geht für mich klar in Ordnung. Wird sich Montemasson ärgern, natürlich, du hast ein Spiel verloren, du ärgerst dich in jedem Fall und dann auch noch zu Hause. Aber ich glaube, ja, natürlich wäre mehr drin gewesen. Es war generell, waren es bis jetzt keine 2 guten Wochen für Kicker. Also bei Grenoble-Provence haben sie, glaube ich, auf beiden Seiten 4 Kicks daneben gesetzt. Der Kicker von Provence, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es Goppert war, Plisson war es in dem Fall nicht, der hat tatsächlich 3 Kicks gegen die Stangen gesetzt. Das habe ich auch noch nie gesehen.
Das ist ein rekordverdächtig.
Ja, also es waren insgesamt keine guten Wochen. Aber gut, ja, Highlight-Spiel für mich tatsächlich bis jetzt in diesem Urlaub. Und
aber würde ich sagen, empfehlen. Montemasson kriegt eine Empfehlung von dir, kriegt den Marc-Stempel.
Ja, leicht positiv. Also,
wenn du es ranken möchtest, wenn du es sagen möchtest, Narbonne wahrscheinlich auf der 1.
Ja.
Dann Montemasson
nee,
oder Biarritz.
Saint-Jean-de-Luz tatsächlich.
Da haben wir gar nicht drüber geredet.
Ne? Das war dann an dem Sonntag. An dem Samstag war dann spielfrei und an dem Sonntag war dann Saint-Jean-de-Luz. Also
sagen wir einfach chronologisch, du hast am Freitag war das Pro-Deux-Spiel?
Genau, Freitag, also den ersten Freitag Grenoble-Provence, den ersten Samstag Narbonne gegen Rouen, den zweiten Freitag Montemasson gegen Agen.
Samstag frei.
Sonntag Saint-Jean-de-Luz.
In der National 2, also in der 4. französischen Liga.
Genau.
Mit deutschen Nationalspielern an Bord, nehme ich an.
Genau, Chris Hillenbeck von Anfang an gespielt. Auf Seiten von Lannemason, Mathieu Ducot nicht mit von Bord, wie ich jetzt gelernt habe, weil er auf Weltreise ist. Finde ich ja prinzipiell schön. Ne?
Vielleicht einfach nochmal, um es geografisch einzuordnen, Saint-Jean-de-Luz ist wie weit entfernt von Biarritz? So ein bisschen, wie kann man das...
Eine Viertelstunde über die Autobahn. Also du fährst auf die Autobahn und fährst direkt wieder runter. Also die Orte gehen da ja alle ineinander über. Ich muss auch tatsächlich sagen, Saint-Jean-de-Luz für mich auch vom Ort her fast der schönste in diesen ganzen Orten, die da direkt nebeneinander sind. Ich fand es sehr, sehr schön, muss ich ganz offen sagen. Fand ich sehr, sehr nett. Und auch das Stadion halt im Vergleich dann zu Montemasson, was ja dann schon sehr unfreiwillig modern war oder lagerhausig, dann hattest du in Saint-Jean-de-Luz eben halt diese schöne alte Holztribüne auf der Gegenseite und das war ein sehr, sehr stimmiges Stadion.
So einen traditionellen Charme, sagst du?
Hat einen sehr traditionellen Charme und ich meine, wir waren ja, ich habe ja Tickets, wie gesagt, ich bin Sicherheitsmensch. Ich hatte meine Tickets im Vornherein rechtzeitig online gekauft.
Was bezahlt man so in der vierten Liga? Das würde mich ja
wirklich ich habe für die Tickets online pro Ticket 15 Euro bezahlt.
Aber dann wahrscheinlich Präsidentenloge, oder?
Also in der vierten Liga? Die hatten nur diesen, also ich hätte halt noch, wenn ich Schüler oder Student gewesen wäre, hätte ich noch Rabatt gekriegt. Okay. Aber das war der einzige, auch ohne Platzwahl, also Freiplatzwahl und allem drum und dran. Und dann eben halt noch 5 Euro für diesen
Online-Dienstleister. Okay, krass.
Also 35 Euro für die 2 Tickets habe ich bezahlt. Man muss dafür aber auch in Fairness sagen, auf der anderen Seite hat das Bier dafür nur 3 Euro gekostet. Also das hat sich irgendwie ausgeglichen. Also das, was halt ein bisschen ärgerlich war, du musstest halt dein, und das nicht mit Karte zahlen, du musstest dein Geld in Chips.
Ja, das ist immer nervig.
Und dann habe ich der Vorsicht halber eben halt gesagt, naja, tauschst du erstmal 15 Euro um. Und für die 15 Euro habe ich 3 Bier und 3 Wasser gekriegt. Ich hätte dann aber auch nicht mal umtauschen können, weil die haben den Stand dann abgebaut und was einmal umgetauscht war, hätte ich auch nicht wieder zurückgetauscht bekommen. Ja. Aber ja, super entspannt. Also wie gesagt, ich habe die Tickets vorher online gekauft und wir kamen dann schon an mit unseren ausgedruckten Zetteln in der Hand und dann haben sie uns schon angeguckt, ah, Lebusiege. Weil wir anscheinend die einzigen Deppen waren, die sich im Vornherein Online-Tickets gekauft haben, haben die nur gesehen, ach, die haben ausgedruckte Online-Tickets dabei, dann sind es wahrscheinlich die 2, die Online-Tickets haben. Und da haben die uns schon mit Namen angesprochen. Ja, aber gut. Ich muss ganz offen sagen, es war halt einfach super stimmig. Man, es waren 1000 Leute da. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, es war die große, weite Rugby-Welt. Aber es war wirklich, es war schön, es war ursprünglich. Es war ein gutes Spiel.
Wie würdest du das Niveau einschätzen im Vergleich zur dritten, würdest du sagen, oder zur vierten, zweiten Liga? Würdest du sagen, das ist ein großer Unterschied? Oder
ja, schon. Okay. Alter, liegen ist schon, also du merkst halt einfach, dass das Spiel sehr viel langsamer ist. Also ich würde sagen, es waren, vom Niveau her war es, also es ist schon über der Rugby-Bundesliga.
Aber das ist also.
Aber es ist schon spürbar, dass da halt keine Vollprofis auf dem Feld stehen. Mhm. Also das merkt man schon, dass da so dieser Sprung ist. Ich bin mir sicher, auch in der vierten Liga gibt es Vereine, die voll professionell spielen. Lannemezan und Saint-Jean-de-Luz gehören da nicht dazu. Aber es ist. Also ich fand es gar nicht so schlimm, weil es irgendwo, man konnte das Spiel gut folgen, es war Herz drin. Manche Fragen hat man sich während des Spiels einfach nicht erklären können. Zum Beispiel das Stadion Saint-Jean-Luz ist das Stadion zum Blauen Pavillon. Ich könnte dir jetzt auch, nachdem ich dieses Stadion gesehen habe, nicht erklären, wo dieser Blaue Pavillon ist. Oder warum der startende erste Reihestürmer die 29 trägt.
Das einzige Trikot, was ihm gepasst hat,
vielleicht, ich weiß es nicht. Das wurde mir im Nachhinein erzählt, vielleicht der Vollständigkeit halber, dass sich Chris Hilsenbeck auch dann an dem Montag nochmal die Zeit genommen hat, mit mir zu reden und nochmal vielen lieben Dank dafür.
Guter Typ,
der Chris. Ja, Top-Typ, Top-Spieler und vielen lieben Dank dafür. Und
Legende.
Hab viel aus dem Gespräch mitgenommen. Freue mich sehr, das ein oder andere hier mit reinnehmen zu können, aber auch er konnte mir nicht sagen, was genau der Blaue Pavillon ist. Aber Top-Spiel. Also mir hat super viel Spaß gemacht. Also ich habe mich wirklich sehr gut unterhalten gefühlt.
Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber manchmal ist es ja auch so, oder ich merke das zum Beispiel immer, wenn ich zurück nach Deutschland komme und mir diese harten Amateurspiele anschaue, dass im Profi-Rugby sind ja Spiele meistens davon getragen von Technik, von Taktik, von individueller Klasse. Und im Amateursport hast du von den drei Sachen eigentlich nichts. Und die Spiele sind getragen von Emotionen, vielen Emotionen. Eine Kumpels, die gemeinsam aufs Feld gehen und dann mal gucken, was denn so geht. War natürlich eine gewisse Spielidee, aber diese Härte kommt nicht davon, dass jemand im Gym, was weiß ich, 180 Kilo Bankdrück macht, sondern eben, weil er für seine Kumpel spielt und weil er eben Bock hat, so einfach alles zu geben. Ich weiß nicht, ob das in der vierten Liga, ob das vergleichbar ist, oder?
Also, ich glaube schon, dass ich bin ja Prop. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich ein großes Taktikgenie wäre, aber es gab eine Spielidee, die für mich klar erkennbar war, die mir auch im Nachhinein dankenswerterweise nochmal bestätigt wurde, dass ich nicht ganz falsch lag, beziehungsweise fast sogar richtig. Das war alles, war schon da, man, es war erkennbar, es, also es war, aber es war halt eben, man hat halt vor allem, das, was halt sehr eindeutig Unterschied war, war das Tempo. Mhm. War schon deutlich langsameres Spiel. Und es war aber super spannend, also Endergebnis war 28-26.
Für Saint-Jean-de-Luz?
Für Saint-Jean-de-Luz, man muss halt in Fairness sagen, dass das Spiel vor Ende lag Saint-Jean-de-Luz mit 10, 14 Punkten hinten.
Boah. So richtig und, geile Aufholjagd
dann. Ja, und vor allem in Unterzahl. Also es gab das, was man im Französischen...
Meine nächste Frage, wie viele Schlägereien gab es denn?
Es gab nur eine. Aber ja,
richtig.
Auch gar nicht mal. Also, da habe ich tatsächlich nicht nachgefragt, ob da noch was da vorgefallen ist. Also es gab eine Rangelei abseits des Balles. Und da wurde dann erstmal ein Penalty umgedreht, der ursprünglich für Saint-Jean-de-Luz war. Und dann gab es gelbe Karten für einen 2-3 Stürmer und von Saint-Jean-de-Luz und von Lannemezan und dann sind sie weggegangen und hat der 2-3 Stürmer von Saint-Jean-de-Luz hat den anderen von hinten nochmal komplett umgeschubst. Dafür dann natürlich die zweite gelbe gesehen.
Für einen Schubser?
Ja, aber hat ihn schon krass von hinten umgeschubst. Also ja. Was ist krass von hinten? Also er hat ihn halt volle Kanne von hinten umgeschubst. Also jetzt nicht so ein kleiner Schubser, sondern halt wirklich. Ja, der von Lannemezan hat es natürlich komplett ausgemolken. Ne? Also muss man jetzt auch nicht. Der lag am Boden.
Meinst und du, in Neymar-Manier erstmal über den Boden gerollt?
Ja, also lag am Boden und hat sich nicht bewegt und hat sich dann sein Bein gehalten. Und also es war schon, wo du dachtest, also schon ein bisschen drüber. Aber eine nachvollziehbare gelbe Karte letzten Endes, dass es dafür nochmal dann die zweite gelbe gibt, konnte ich schon nachvollziehen. Aber dann in Unterzahl haben sie das Spiel nochmal komplett aufgedreht, da kam dann nochmal der startende Prop zurück und das Gedränge hat dann richtig dominiert. Und kurioserweise in der Parallele zum letzten Mal, dass ich Chris Hessenberg live gesehen habe, damals noch, was ist damals vor 2 Jahren beim Derby ging zwischen Carcassonne und Bézi, wo er auch.
Hat für Carcassonne gespielt, ne?
Ja. Und hat mit der Sirene den Sieg für Carcassonne. Damals, das muss man am Ende sagen, 7000 Leute im Stadion in Carcassonne, das war ja wirklich ein Highlight-Derby, das war ja direkt nachdem sie das Viertelfinale erreicht haben. Ihre Abstiegssaison, aber am Anfang war noch Stimmung da. Und ja, und hier auch kurz vor Ende des Spiels ein sehr kurioser Versuch. Ich kann das in der Retrospektive gar nicht mehr genau sagen, wie der zustande gekommen ist. Saint-Jean-Luz hat ein Gedränge auf der 5-Meter-Linie von Lannemezan, haben den Ball rausgespielt. Und irgendwie 5 Meter vor Ende. Irgendwie, ich glaube, der Spieler von Lannemezan hat den Ball ein bisschen rausgeschlagen und er ist einmal aufgeploppt und in die Luft und ja, irgendwie kam dann wirklich der
Razzle-Dazzle-mäßig.
Der Spieler von Saint-Jean-de-Luz lag gefühlt horizontal in der Luft und ist mit dem Ball ins Mahlfeld gesprungen und ich dachte zuerst, okay, also das zählt ja jetzt nicht. Aber nee, hat gezählt. Chris Hissenbeck hat die Erhöhung gekickt, 28-26 und dann gab es noch 5 Minuten Nachspielzeit und haben es tatsächlich über die Zeit gebracht. Aber dass sie das Spiel noch gewinnen, hätte ich 70 Minuten lang nicht gedacht.
Ja, das ist sowieso mal das, also das ist ja eigentlich das Beste, wenn du mal so eine richtig, richtig entertained wirst, so zum Ende hin. Das heißt, du bist sozusagen von Biarritz ins nächste Dorf gefahren praktisch, hast dir noch ein Rugby-Spiel angeschaut ja. Und dann ja auch schon ziemlich zügig nach Clermont weiter, oder?
Genau, das war den Sonntag. Montag sind wir los, sind hier angekommen. Und was ist heute? Heute ist Mittwoch, ne? Ja.
Heute ist Mittwoch. Heute ist unser freier Tag. Ich wollte eigentlich heute ausschlafen, bis sie bei uns hier um 7 Uhr morgens die Straßenbeschriftung neu gemacht haben.
Okay.
Und hier eine ganze Kolonne angerückt ist. Also es war, na gut, wie auch immer.
Ja, und Dienstag war dann unser quasi, haben wir das Vormittagsspiel den Ort angeguckt. Nachmittags dann zum nächsten öffentlichen Training. Ich meine, Clermont, wobei ich schon sagen muss, das war vom...
Schon ein bisschen schneller als...
Ja, vom Unterhaltungswert schon deutlich höher als in Biarritz. Also es war ja wirklich Top-Speed.
Ja.
Also auch,
so bestätigen.
Auch sehr viel länger. Also in Biarritz haben sie ja wirklich 45 Minuten gemacht und Stopp und Ende. Und ihr habt etwas über eine Stunde regulär Training gemacht.
Na, also bei uns auf dem Papier 45 Minuten. Aber was man halt nicht vergessen darf, wir fangen das Training an. Du hast am Anfang, um 13.45 Uhr verlassen wir das CEP. Also
ja.
Wir haben halt im Stadion auch trainiert, muss man dazu sagen. Was direkt neben dem Trainingsgelände ist, verlassen wir das und haben dann 15 Minuten für individuelle Warm-ups oder sind Skills aufgebaut. Das heißt, du machst halt das, was du brauchst, um dich halt vorzubereiten.
Ja.
Aber das zählt offiziell nicht als Training. Es kann aber trotzdem sein, dass du einen Kilometer läufst in diesen 15 Minuten. Genau, das ist.
Das erklärt es dann, weil ihr habt, also Von außen sah es halt aus wie etwas über eine Stunde Training und dann eben halt noch so ausklingen lassen.
Und dann natürlich nach dem Training, was heißt muss, aber nach dem Training wird gekickt, Leute machen weitere Skills. Ja. Das ist vielleicht der Unterschied auch zu einer Pole-Dö-Mannschaft, dass du mehr dieses Extra, dass du mehr Menschen hast, die Extras machen. Ich weiß nicht, wie das in Biarritz war.
Ich muss ganz offen sagen, in Biarritz bin ich nicht hundertprozentig bis zum Ende geblieben. Also ich war die Stunde da, aber weil das Wetter halt auch so scheiße war. Und dann habe ich mir nochmal von der anderen Seite ihre Einwürfe angeguckt. Und das war es dann irgendwie, ja, was mich auch so ein bisschen an zu Hause erinnert hat, war dieses, okay, 3 Einwürfe und dann ist vorbei. Dann waren 3 Einwürfe vorbei. Okay, jetzt nochmal 5 von der anderen Seite. Und dann waren die rum, okay, jetzt machen wir nochmal 3. Dann waren die 3 rum, okay, 3 und dann ist Schluss. Und dann waren die 3 vorbei und sie haben aber nicht aufgehört. Und dann habe ich gesagt, okay, für mich ist dann hier jetzt Schluss. Weil es wurde dann auch irgendwann einfach repetitiv, weil sie haben am Anfang Einwürfe gemacht und dann haben sie ein paar Phasen gespielt, die Stürmer, und das fand ich auch spannend, weil wie gesagt, es war irgendwie so schön wie zu Hause. Und dann haben sie einen Teamrun gemacht und sind dann wieder zurück zu den Gassen gegangen, und das war dann irgendwo, naja.
Na, bei uns muss man ja sagen, wir haben ja die Stürmertraining hatten wir am Morgen, was sicherlich auch interessant gewesen wäre, weil jeden Dienstag sind die bei uns full on. War Dienstag, also das ja. Heißt, du hast 4 bis 6 Malls, wo es richtig zur Sache geht. Du machst deine Tacklings am Dienstagmorgen, und dafür ist dann der Dienstag Mittag ist sehr viel Speed und sehr viel, sag ich mal, Work off the Ball, dass man halt in seine Räume reinkommt, aber du hast halt weniger Kontakt, das ist halt alles mit Blocken. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, ich meine, so ein George Moala, der ist natürlich schwer zu blocken, würde ich lieber tief tackeln, aber gut, da muss man eben den Body halt in Front bekommen.
Also das war das Einzige, wo ich gesagt habe, das fand ich manchmal ein bisschen schwer zu beurteilen, was auch bei euch als Tackle zählt. Weil manche habt ihr ja schon gefühlt schon getackelt, wo da die Grenze ist, was ihr macht und was
die
nicht.
Die schließen die Grenze. Es gibt halt immer Jungs, die geben 100%, denen ist das halt egal. Und dann gibt es natürlich auch, trainiert man in Deutschland, trainiert man damit Kontakt während der Woche? Eigentlich nicht, ne?
Nee.
Also macht man Teamruns mit Vollkontakt?
Eigentlich nicht.
Ja, und bei uns ist das halt so, es gibt immer ein paar Spezialisten, die immer 100% geben, und das weiß man, und dann tackelt man auch, aber man tackelt halt nicht tief und man tackelt halt nicht von hinten. Aber das sind ja alles, wenn ich jetzt jemandem hinten in die Haxen springe, kann natürlich viel mehr passieren, als wenn ich einfach mal eine Schulter vorbekomme. Und da muss man halt akzeptieren, dass man ein bisschen zurückgeht. Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf das Team drauf an, wie hart man geht. Aber ich kann schon verstehen, dass es vielleicht für einen Außenstehenden ist schon schwer zu beurteilen, was jetzt ein Tackle ist. Weil auch vielleicht für jemanden, der außen steht, ist ein Tackling was anderes als für uns ein Tackle ist halt. Ne?
Ja, also es war halt, ich will nicht sagen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe irgendjemand richtig weggeballert. Aber es war bei manchen war okay, Touch an beiden Hüften und gut ist. Bei manchen war es halt ein richtiges Tackling. Und hätte schon gedacht, okay, das ist einfach situativ ein bisschen, was schafft man gerade oder wie steht man, wie auch immer. Aber ich meine, zweimal wurdet ihr zurückgepfiffen, weil jemand nicht stehen geblieben ist nach dem Touch.
Zweimal, ja.
Ja. Und dann dachte ich, okay, also scheint ja schon Touch zu sein und nicht tackeln.
Nee, Touch nicht, ist ja wirklich einfach blocken. Also du musst deinen Körper vor ihm haben und du musst auch einmal rumgreifen. Aber wenn du rumgegriffen hast, dann muss auch der andere aufhören. Das Problem ist halt, wenn es halt einen gibt, der es nicht respektiert, dann kann das sich so schnell hochschaukeln, dann geht es richtig ab. Und da hast du vielleicht auch manchmal so eine kleine Ausschreitung im Training. Das kann vorkommen.
Was war denn?
Gab es da nicht.
Nee. Also es war von Anfang an sehr, sehr schnell und es sah sehr, sehr anstrengend aus. Und dann gefühlt immer spielähnlicher mit dann mehr Kicks, die dazugekommen sind, mehr Rucks, die dazugekommen sind. Aber es war sehr viel unterhaltsamer als in Biarritz.
Das Problem ist halt bei unserem Training, dass, sag ich mal, immer wenn ein Fehler passiert, dass einfach ein neuer Ball auf der anderen Seite des Spielfelds reingeschmissen wird. Du bist immer in Bewegung, du musst immer sprinten.
Also das, was ich tatsächlich sehr, oder was ich interessant fand, was mich ja bei uns, und das sage ich jetzt nicht nur bei uns beim Verein, sondern auch vorher an der Uni und überall, das, was mich immer genervt hat, war, okay, Vorball und dann ist, gefühlt bleiben alle stehen und niemand springt mehr auf den Ball und macht den Ball tot oder wie auch immer, das heißt, spielt niemand die Pfeife des Schiedsrichters, sondern es hören irgendwie alle auf. Und ich hatte bei euch gestern auch den Eindruck, dass die Leute, wenn Vorball war, ist niemand auf den Ball gegangen, sondern haben darauf gewartet, wo der nächste Ball herkommt, wo es gleich weitergeht. Ich habe immer ihr seid Profis, also theoretisch ist ja Trainingsspiel sind zwei verschiedene Dinge und das wisst ihr wahrscheinlich sehr, sehr gut, aber ich habe immer die Angst, dass sich die Leute da falsche Dinge angewöhnt, dann im Spiel genau das Gleiche machen und nicht hinterhergehen.
Naja, auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist eher so eine Ressourcenverwaltung, dass man halt genau weiß, du kannst jetzt auf den Ball springen. Das hat aber nur zur Folge, dass der andere Ball 200 Meter entfernt ist und du erstmal den größten Sprint deines Lebens raushauen musst. Oder was man ja sagen muss, unsere Trainer, die verteilen sich ja taktisch auf dem Feld. Wir haben ja einen viel, viel größeren Stuff, als das, ja, das sag ich jetzt mal, beim BSV oder beim BRC der Fall ist. Das heißt, du hast zwei Trainer so auf der Höhe der 5-Meter-Linie und dann hast du nochmal hinten zwei jeweils links und rechts und auf der anderen Seite nochmal. Und das heißt, es kommen immer neue Bälle rein. Du musst immer, du musst so in Bewegung bleiben. Ich glaube, dass man da so ein bisschen Ressourcenmanagement betreibt, ist schon richtig.
Ja.
Weil man hat auch gesehen, selbst die Props, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, einmal mit Regis, der so einen 30-Meter-Sprint gemacht hat, selbst die Props, die irgendwie fast 130, 135 Kilo wiegen, kommen auf ihre Kosten, weil sie es müssen, weil sie einfach sprinten müssen. Und du hast ja dann auch immer mit deinen GPS-Daten, kriegst du ja genau ausgerechnet, du bist so und so viel ja, Prozent deiner Meter in dem und dem Highspeed gelaufen. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du dich erstmal nochmal aufs Fahrrad setzen und dann musst du, kannst du erstmal die Meter nachholen. Dementsprechend hauen da auch alle alles rein. Halt, ne?
Aber es war sehr unterhaltsam. Also ich hatte ein bisschen mehr Showtraining erwartet, wenn ich ehrlich bin, aber das ist überhaupt nicht das, was ich gekriegt habe. Ich war sehr zufrieden.
Nee, es war sehr ehrlich. Ich kann auch bestätigen, es ist, glaube ich, genau das, was wir auch jetzt am Samstag umsetzen möchten. Halt ein schnelles Spiel, in dem wir einfach die Außen angreifen wollen. Es gibt ja auch Teams, die rein taktisch, die wollen gar nicht, sag ich mal, diese, wie sagt man, Couloir auf Deutsch, einfach diese...
Diesen 5 Meter...
Ja, 15 Meter, diese am Ende sozusagen, möchten das Spielfeld ausspielen, die ganze Breite nutzen. Es gibt ja auch Teams wie Po, die das gar nicht wollen, die sind happy damit, 15 bis 15 zu spielen. Warum macht man das? Man macht es natürlich, um die Verteidigung zusammenzuziehen. Es wird ein bisschen rugby-taktischer, wenn ich, sage ich mal, einfach den Ball immer in der Mitte behalte. Das führt natürlich dazu, dass sich die Verteidigung zusammenzieht und dann einmal mit einem schnellen Umschaltmoment dann doch auf die Außen komme, wo dann die Plätze sind. Das ist nicht unsere Spielidee, wir haben eine andere Spielidee, dass wir das Spiel halt immer lang ziehen wollen, damit halt die Verteidigung, die Stürmer, gerade wenn man gegen schwere Stürmer spielt, immer in Bewegung bleiben müssen. Das macht dir irgendwann müde und wenn du dann halt einen George Mahler hast oder einfach einen Racker auf dem Wing, dann machen die natürlich den Unterschied. Das ist zumindest die Theorie. Dementsprechend haben wir das auch so trainiert, so einstudiert und jetzt natürlich hoffen wir, dass wir das am Samstag auch so umsetzen können.
Ich bin in jedem Fall sehr gespannt, ich freue mich sehr darauf. Vielleicht einmal kurz noch zum Abschluss nochmal die Frage, wo hat ja Bayern hat ja sehr, sehr maues Wochenende in Po. Ihr hattet ein ähnlich maues Wochenende in Créteil bei Racing, wobei sicherlich aus anderen Gründen. Bei Bayern hat ja lange überhaupt nicht mitgespielt und da als Po dann den Gang zurückgeschaltet hat, sind noch mal ein bisschen rangekommen, wobei ein bisschen rangekommen immer noch 23 Punkte Unterschied waren. 51 haben sie eingeschenkt bekommen. Ihr habt, oder beziehungsweise
Clermont. Wir haben 10 Minuten nicht mitgespielt und das hat eben ausgereicht, das Spiel dann zu verlieren.
Ich habe das, was ich gesehen habe, war ja schon eigentlich sehr, dass Clermont oder ihr deutlich, oder nicht deutlich besser wart, aber eigentlich eure Chancen hattet, sie nur nicht genutzt habt. Aber vielleicht einmal dann die Frage zum Abschluss. Wie schätzt du dieses Spiel am Wochenende ein und wie siehst du eure Chancen?
Ja, ich bin zu Hause. Ich glaube, die Aufgabe ist ganz klar. Du spielst zu Hause, du hast natürlich den Druck, aber du bist auch ein bisschen befreiter. Und natürlich weißt du, hast das Publikum im Rücken. Ziel ist natürlich, das Maximum an Punkten zu holen. Mit dem Wissen, dass Bayern nach dieser Niederlage natürlich mit einer unglaublichen einer Wut kommen wird. Sie werden sich, glaube ich, auf die Basics konzentrieren. Ja. Ein Rugby-Spiel beginnt vorne. Sie haben gute Stürmer, sie werden hart sein. Wird das an uns sein, einfach besser zu sein. Und ich bin eigentlich auch ganz guter Dinge, dass wir das schaffen können.
Ja, auch ich denke auch. Ich bin da sehr optimistisch.
Gegen Po haben wir ja schon mal gut angefangen zu Hause. Ne?
Ja, das war ja auch eine, also der Saisonauftakt, ich weiß gar nicht, 26-7, 28-7? Ja,
viel, viel mehr.
Ja, also in jedem Fall ein sehr eindeutiger Bonuspunkt-Sieg.
Zwei Punkte gewonnen hat zu Hause.
Ja. Gegen Perpignan am ersten Spieltag. Dann jetzt Po verloren. Ja, ich bin optimistisch. Ich freue mich jedenfalls sehr auf das Spiel. Ich freue mich auch sehr auf Brief. Aber natürlich hauptsächlich auf Clermont und natürlich auch mit dem als das einzige Erstligaspiel auch das
Highlight.
Das absolute Highlight. Mir ist besser für den Schluss aufgehoben. Was ich beim Essen normalerweise nicht mache. Beim Essen esse ich normalerweise das Beste zuerst. Aber ja, in diesem Urlaub das Beste zum Schluss aufgehoben. Und wir berichten natürlich.
Ja, wir halten euch auf dem Laufenden, so wie immer.
Ja.
Und sonst, genau, Fragen, Wünsche, Kritik, wie immer an unsere E-Mail-Adresse oder an unseren Instagram-Account.
Ja, entweder bleublancrugbypod auf Instagram oder info@bleublancrugby.de auf oder als E-Mail. Ich hoffe, dass ich jetzt nach dem Urlaub, ich war diesen Urlaub nicht so produktiv, wie ich es gerne gewesen wäre, was auch okay ist, weil es ist Urlaub. Aber da warten noch ein, zwei Leute auf eine Antwort von mir und die kriegt ihr so schnell wie möglich. Aber ich lese alles und, oder wir lesen alles und
freuen uns
über alles. Ansonsten würde ich sagen, genießt ihr auch euer Wochenende, hoffentlich Rugby gefüllt und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.